Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Christiane Florin, guten Tag. Eine Reise in die Zukunft unternehmen wir in diesem Jahr, möglichst in eine bessere Zukunft. Dieses Thema haben unsere Hörerinnen und Hörer ausgewählt. Wir nennen das Denkfabrik. Regelmäßig hören wir hier in den Kulturfragen Menschen beim Verfertigen ihrer Gedanken über die Zukunft zu. Meine Gesprächspartnerin von heute ist Florence Gaub. Sie leitet die Forschungsakademie der NATO-Militärakademie in Rom. Da denkt man eher an Flecktarn und Olivgrün, weniger an eine Zukunft in leuchtenden Farben. Aber sie publiziert zu vorausschauendem Denken, keineswegs nur im militärischen Bereich. Zukunft heißt ihr jüngstes Buch mit grasgrüner Schrift. Forscherinnen in dieser Disziplin sind sehr gefragt. Aus Termingründen haben wir dieses Gespräch deshalb schon Mitte Mai aufgezeichnet, per digitaler Verbindung. Guten Tag, Frau Gaub.
Ja, hallo.
Es könnte alles so schön sein, wenn. Wie geht dieser Satz für Sie weiter?
Es könnte alles so schön sein, wenn es ein bisschen mehr Weisheit gäbe auf der Welt.
Und Weisheit ist was?
Für mich bedeutet Weisheit tatsächlich langfristig denken, Emotionen regulieren können und auch mal Kompromisse schließen. Und ich glaube, alles drei fehlt so ein bisschen. Langfristigkeit, ich finde, wir leben in einer überemotionalisierten Zeit auf politischer Ebene und ich glaube, auch unsere Kompromissfähigkeit haben wir ein bisschen verloren.
Sie haben Politikwissenschaft studiert, ich vor vielen Jahren auch. Und ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es da oft um die Zukunft gegangen wäre. Eher um politische Ideengeschichte, um Regierungslehre, um den Ist-Zustand der Außen- und Sicherheitspolitik. Wie ist aus Ihnen eine Zukunftsforscherin geworden?
Das ist interessant, was Sie beschreiben. Das stimmt. Also tatsächlich gibt es bei uns in der Disziplin, was ich Verliebtsein in das Problem nenne. Also man beschäftigt sich viel mehr damit, zu analysieren, wie es zu einem Problem kam oder zu einem Phänomen, als wohin die Reise gehen könnte. Bei mir ist tatsächlich die Konfliktforschung schuld, weil Konfliktforschung sich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, also als Unterdisziplin oder Cousin der Politikwissenschaften sozusagen, mit der Frage, wie kann man den Konflikt vermeiden. Also wenn man verstehen will, warum die überhaupt passieren und was ihre Effekte sind, dann fragt man sich natürlich auch, wie kann man denen vorbeugen. Also deswegen würde ich sagen, eigentlich haben mich die Konflikte zu der Frage der Zukunft gebracht. Wie kann man eine schlechte, potenziell schlechte Zukunft in eine gute verwandeln?
Weisheit, das Wort, das Sie am Anfang erwähnt haben, das ist ja etwas, das man nicht unbedingt studieren kann. Nee. Akademische Abschlüsse sagen nicht so viel aus über die Weisheit. Wie lässt die sich erarbeiten, erlernen, erstreben?
Also was ich ganz spannend finde, ich bin jetzt 46 und je älter ich werde, also ich habe zum Beispiel auch im Studium, ich fand politische Philosophie immer völlig uninteressant und je älter ich werde, desto mehr finde ich eigentlich eben, dass diese größeren Fragen des Menschseins, also eben zum Beispiel Weisheit, ja, was heißt eigentlich auch die moralischen Fragen, was ist eigentlich ein gutes Leben, was ist ein guter Mensch und so, eigentlich hat die strenge Wissenschaft nicht die Antwort darauf, sondern man muss tatsächlich in die philosophische oder die transzendenteren Fragen gehen. Weisheit, also wir sehen es ja auch in der Zukunftsforschung, da schlage ich in die Brücke zurück zu meiner Arbeit, tatsächlich Menschen, die in der Lage sind, ihre Meinung zu ändern, die langfristig denken, die selbstkritisch sind, sind am Ende die besseren Zukunftsforscher, also haben die besseren Analysen. Da streiten sich dann in unserem Feld immer die Geister. Ist es was, was man lernen kann oder ist es was, womit man geboren ist? Ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden. Ich glaube, man kann eine gewisse Grundeinstellung haben und dann die perfektionieren. Also es ist wie bei den Künsten, sage ich jetzt mal auch. Ja. Es gibt wahrscheinlich irgendwie schon ein bisschen angelerntes Talent, aber am Ende ist es ein Handwerk. Also diese Denkfähigkeit, die wir haben, ja, die kann man ja auch bewusst steuern und man kann sich auch bewusst fragen, unter welchen Umständen würde ich jetzt meine Meinung ändern oder was sind Sachen, bei denen ich Kompromisse machen kann. Und ja, tatsächlich denke ich, das ist eine Arbeit an sich selbst, also sich mit sich selbst beschäftigen, also eine psychologische Selbsterfahrung leisten. Ja, das wird im Studium ja auch nicht beigebracht. Das ist was man macht oder macht es nicht auf eigene Faust. Und natürlich, man kann schon bestimmte Bücher lesen, also gerade jetzt von Phil Tetlock, Super Forecasting, wie man eben guter Zukunftsforscher wird, das ist ein Psychologe, der das geschrieben hat. Und da kann man schon lernen, also gibt schon ein paar Ideen, wie man seinen Geist quasi öffnen kann.
Sie erforschen etwas, was noch nicht da ist, Zukunft eben. Wie geht das?
Da gibt es, glaube ich, so ein Missverständnis. Die Menschen denken, die Zukunft ist etwas, was irgendwann mal passiert. Aber eigentlich ist Zukunft das, was wir heute über die Zeit, die noch kommt, denken. Also die Zukunft ist in unseren Köpfen immer schon da. Das heißt, was nutze ich? Na, unsere Köpfe. Also ich schaue mir an, erstens natürlich, es gibt natürlich viele Daten zur Zukunft, es gibt viele Sachen, die kann man messen. Sage ich jetzt mal Klimawandel, sage ich jetzt mal demografische Entwicklungen, ja, Bevölkerungswachstum. Wir nehmen alles, was man messen kann. Und dann alles, was man nicht messen kann, da arbeiten wir tatsächlich mit Kreativität und wir arbeiten quasi um das Problem herum. Also wenn zum Beispiel jetzt meine Wissenschaftler, dann frage ich die manchmal, was ist denn zum Beispiel in eurem Feld ein Ereignis, was zwar nicht wahrscheinlich ist, aber wenn es passieren würde, dann hätte es riesen Auswirkungen. Ja? Und dann ist natürlich die Kreativität und die Vorstellungskraft gefragt, aber natürlich auch so ein sensibles Wissen, also gerade so, was man bei uns Weak Signals nennt, ja? Also so schwache Signale, also quasi wie ein Radar, der irgendwo ganz tief auf dem Meeresgrund liegt, gibt es hier eine Entwicklung, die, wenn man genau hinhört, schon entdecken kann. Und da muss man natürlich in der Lage dazu sein, ganz genau zu beobachten, ganz genau nach Brüchen in Entwicklungen zu suchen, selbst wenn sie noch ganz schwach sind. Und ja, das ist halt ein Talent und eine Fähigkeit, die man nicht unbedingt in der Uni lernt. Also es ist eigentlich fast ein persönliches Interesse daran, wie so ein Detektiv Sachen zu finden, die noch kein anderer gefunden hat.
Nun arbeiten Sie für die NATO, für ein Verteidigungsbündnis. Viele würden diesen Eingangssatz, es könnte alles so schön sein, wenn, gerade jetzt vermutlich ergänzen, wenn Frieden wäre oder wenn die Kriege zu Ende wären. Das haben Sie aber nicht gesagt eingangs. Warum eigentlich nicht?
Weil ich denke, dass wenn es mehr Weisheit gäbe, dann, also das eine bedingt das andere, dann hätten wir sehr wahrscheinlich auch viel weniger Konflikte und Kriege, weil die Menschen einfach automatisch darüber nachdenken würden, was sind denn die Konsequenzen meines Handelns. Wenn Sie sich den Nordatlantischen Vertrag anschauen, also das Dokument, auf dem die NATO fußt, das ist ein Dokument, was komplett in eine Zukunftsform geschrieben ist. Also ich glaube, dass die Wörter will and shall, also auf Englisch werden, kommen zusammen, ich glaube, fast 25 Mal vor. Also eigentlich ist die NATO ein Versprechen und deswegen ist sie per se ein Versprechen, dass eben Konflikte nicht stattfinden sollen. Also es ist eine defensive Haltung natürlich. Ich weiß, dass viele Leute das anders sehen, aber unsere Idee ist, dass indem wir uns darauf alles das vorbereiten, was wir nicht eintreten sehen wollen, vermeiden wir es. Aber durchaus natürlich, niemand will Krieg. Sogar die, die Krieg führen wollen, ihn eigentlich nicht.
Inwiefern?
Es wäre absurd zu denken, das fand ich auch interessant am Anfang des Kriegs in der Ukraine oder auch jetzt zum Teil noch, ne, also Putin ist irrational, weil er Menschen in den Tod schickt. Also auch russische Bürger sterben nicht gern oder sterben gerne vor ihrer Zeit. Aber meistens geht es dann um irgendetwas Größeres, was noch existenzieller ist als das Leben. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen, gerade in Deutschland, aber ich würde sagen in westlichen Gesellschaften so ein bisschen verloren, dieses Gefühl dafür, dass es auch noch Dinge gibt, die größer sind als man selbst.
Gehört zur Weisheit und zur Kreativität, von der Sie vorhin gesprochen haben, sich Krieg vorstellen zu können?
Mit einem Grund, warum ich das Thema Zukunft so spannend finde, ist, dass es fing bei mir alles an mit der Frage, warum hat der Mensch die Fähigkeit, sich eine Zeit vorzustellen, die es nicht nur nicht gibt, sondern die es vielleicht auch nie geben wird. Und viele von uns liegen nachts wach und stellen sich das Schlimmste vor, eben um dann alles dafür zu tun, dass es nicht passiert. Und deswegen, ja, absolut. Ich bin absolut der Überzeugung, dass man muss sich das Schlimmste vorstellen, eben um es zu verhindern. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, wie schrecklich, indem ihr euch das vorstellt, macht ihr es noch wahrscheinlicher. Ich sehe es halt genau andersrum, indem wir den Entscheidungsträgern zeigen können, schau mal, das sind alles die Konsequenzen, wenn ihr das und das nicht macht oder das und das macht, dann eben können wir die Weiche in die andere Richtung stellen.
Also Sie halten nicht viel davon, den Krieg aus den Gedanken zu tilgen, denn es gibt ja auch Menschen, die sagen, also wenn ich mir den Krieg schon nicht vorstelle, wenn ich mir den schon gar nicht vorstellen kann, dann werde ich auch nicht mit Gewalt reagieren.
Ich kenne dieses Argument, aber ja, ich sehe es genau andersrum. Also ich glaube im Gegenteil, also man darf es natürlich nicht übertreiben. Ja? Man darf jetzt nicht sich vorstellen, was alles Schreckliches passieren könnte, verfallen in Katastrophendenken. Das ist nämlich das, was Sie gerade beschrieben haben. Wenn ich mir richtig so im Detail und dann auch denke, okay, das wird jetzt eh passieren, dann stelle ich mir gar nicht mehr den Raum vor, wo ich das noch verhindern kann, sondern das ist quasi wie so ein Zug, der auf dem Gleis ist und den kann man nicht mehr aufhalten. Aber ich denke tatsächlich im Gegenteil, sich mit gesundem Abstand vorstellen, okay, was kann alles passieren und wie können wir es verhindern, ist essentiell für gerade jetzt im Bereich Verteidigung, aber auch in anderen Bereichen. Stellen Sie sich mal vor, in der Gesundheitsvorsorge eigentlich, wenn Sie sich nicht vorstellen, wenn Sie nicht wissen, dass es Krebs gibt, dann machen Sie ihn ja nicht unwahrscheinlich, im Gegenteil.
Ja, nun scheint Krebs was anderes zu sein als Krieg, in dem Sinne, dass es ja Menschen sind, die einen Krieg beginnen, die einen Krieg ausführen. Wie Krebs entsteht und was das mit menschlichem Willen zu tun hat, Das ist ja
nicht mit menschlichem Willen, aber mit menschlichen Handlungen. Zum Teil, jetzt nicht aller Krebs, aber es gibt schon eine Dimension des menschlichen Handelns. Und ich glaube, gerade bei Krieg muss man auch ganz ehrlich sagen, die Forschung hat noch nicht komplett erschlossen, warum Menschen so etwas, was jetzt objektiv gesehen irrational ist, nämlich Menschen in den Tod schicken für eine größere Sache, warum Menschen das machen. Aber solange wir es nicht entschlüsselt haben, müssen wir lernen, damit umzugehen, und zwar natürlich in präventiver Form. Und das ist das, was wir tun.
Es gab mehrere offene Briefe, die von Prominenten unterschrieben wurden. Man solle mit Putin verhandeln. Es gibt bisweilen die Aufforderung an die Ukraine, gerade jetzt, wo dieser Abnutzungskrieg so eingesetzt hat, gebt doch auf. Was halten Sie von solchen Gedanken?
Ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass ein Konflikt nicht endet, wenn man ihn einfriert oder wenn man einfach aufhört. Also man muss hier unterscheiden zwischen Krieg und Konflikt. Also ein Konflikt ist jeder Moment, in dem Interessen oder Prioritäten von zwei oder mehr menschlichen Gruppen oder auch Menschen, jetzt Individuen, kollidieren, also nicht zu vereinbaren sind. Jede Art von Konflikt muss aufgelöst werden, indem man eine Lösung findet, wie man eben damit umgeht. Jetzt Krieg ist eine Form von Konflikt, also ein Versuch, einen Konflikt aufzulösen. Dieser Konflikt, den gibt es natürlich nicht seit 22, den gibt es spätestens seit 2014, sehr wahrscheinlich eigentlich schon sehr viel länger. Ich verstehe den Impuls auf menschlicher Ebene. Ich warne aber auch davor, einfach aufhören, sich zu streiten, endet nicht den Streit. Wenn die Ukraine jetzt von selber sagen würde, wir können nicht mehr, wir hören jetzt auf, dann würde ich sagen, dann unterstützt man das, wenn sie das wirklich wollen. Aber einfach sagen, ihr müsst jetzt aufhören, weil es uns nicht mehr passt, dann heißt es im Langfristigen, wir spielen jetzt mal das Szenario zu Ende, dann verwandelt sich der Konflikt in was anderes. Dann haben wir nämlich sowas wie Terrorismus, ja, zum Beispiel mit Tschetschenien, da hat ja der Tschetschenienkrieg auch geendet. Stattdessen hat er sich transformiert in Terrorismus, sowohl in Russland, ein Teil des IS zum Beispiel in Syrien kommt aus Tschetschenien. Der Konflikt wird immer weiter vererbt, also der hört nicht auf, sondern der geht dann einfach woanders hin, und dann haben wir in 5 bis 10 Jahren das Problem woanders. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr sachlich, und ich weiß es auch, das klingt dann so, als wäre es mir egal, dass da Menschen sterben. Das stimmt natürlich nicht, aber man muss schon die größere Dynamik im Auge behalten und sagen, okay, wie beenden wir den Konflikt, nicht nur den Krieg?
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit Florence Gaub, Leiterin der Forschungsakademie des NATO Defense College in Rom. Sie haben vorhin beschrieben, wie Sie so an Zukunftsfragen rangehen, dass es wichtig ist, verschiedene Optionen zu haben, eine Auswahl zu haben, zur Kreativität zu ermuntern. Mit diesem Weg, zu welchen Optionen kommen Sie da, was den Krieg Russlands gegen die Ukraine anbetrifft?
Ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass, was mich an der öffentlichen Debatte so ein bisschen stört, ist, dass es wird über Sie geredet, als wäre das ein eindeutig definierbarer Moment. Und der sieht dann in der Vorstellung der meisten Menschen so aus, dass der letzte russische Soldat ukrainisches Territorium verlassen hat und dann jetzt in der Vorstellungskraft schließt es dann auf die Krim ein oder alle Gebiete überhaupt. Das Problem ist aber, dass man, wenn man das so sieht, dann verengt man eben seinen Zukunftskorridor. Also dann gibt es nur noch eine mögliche Zukunft. Und dann verweise ich halt eben auf, gerade aus der Konfliktforschung, aus Beispiele wie zum Beispiel Camp David, also das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten 1979, wo eben eine sehr kreative Lösung für den Sinai gefunden wurde. Also ging zurück an Ägypten, aber demilitarisiert, und dann die USA als Vermittler. Also da gibt es eine ganze Serie an Beispielen, wie man eine Lösung finden könnte, wo kreativ umgegangen wird mit den Interessen beider Seiten. Aber, und das ist natürlich der wichtigste Satz hier, dafür muss man ihnen natürlich den Raum geben. Man braucht einen starken Mediator. Da haben wir jetzt, das Mediator bedeutet jemand, der vermittelt, der aber von beiden Seiten akzeptiert wird. Und sowas fehlt jetzt aktuell. Die USA werden natürlich nicht von Russland als Mediator akzeptiert. China wird von der Ukraine nicht wirklich akzeptiert. Und natürlich bräuchten wir von beiden Seiten auch den Verhandlungswillen. Ich glaube, das ist was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Es reicht ja nicht, der Ukraine zu sagen, verhandelt doch jetzt endlich mal. Russland hat schon ganz klar gesagt, verhandeln heißt für uns, ihr kapituliert. Das ist aber keine Verhandlung. Eine Verhandlung ist, wenn beide Seiten vom Verhandlungstisch weggehen und mit dem Ergebnis leben können.
Und der Punkt ist aber ja nicht erreicht, dass es etwas gibt, worüber beide Seiten verhandeln können.
Genau, der Punkt ist noch nicht erreicht. Und ich denke aber, dass er erreicht werden wird. Ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht genau sagen, wann, aber wir sehen in allen Konflikten so eine Erosion an Kampfeswillen.
Sie zitieren in Ihrem Buch Zukunft eine Statistik, die ich etwas irritierend fand. Sie schreiben da, seit dem Angriff auf die Ukraine sei die Zahl der Menschen in Russland, die sich optimistisch über die Zukunft äußern, gestiegen von 40% auf 52%. Und die Zahl derjenigen, die sich eher als depressiv beschreiben, die sei gesunken. Also wenn ich das jetzt mal vereinfacht auswerte, würde ich sagen, Angriffskrieg lohnt sich. Dann steigt der Optimismus, wenn man denkt, wow, wir kriegen neue Handlungsoptionen. Oder was bedeutet diese Zahl?
Das liest sich natürlich auf den ersten Blick so, aber das schreibe ich ja auch dann weiter in dem Buch, dass es natürlich nicht eben so zu interpretieren ist, sondern, also ich glaube, was man schon verstehen muss, ist, dass natürlich ist Russland keine Demokratie und viele Russen können sich nicht frei äußern, aber es ist schon so, dass von allen Trends, die wir sehen, die Mehrheit, natürlich nicht alle, aber eine solide Mehrheit der russischen Bevölkerung grundsätzlich die Regierung unterstützt in der Frage für den Krieg. Warum? Weil eben vor dem Krieg viele mit dem internationalen politischen System nicht zufrieden waren und jetzt durch den Krieg ist man natürlich wieder in der Selbstwirksamkeit, hat man das Gefühl, man tut etwas, man bestimmt etwas, man ist aus einer vielleicht passiveren, ja, einer Empfängerrolle in eine aktivere Rolle geschlüpft. Ne? Also ich glaube, das muss man so wahrnehmen als aktiv versus passiv und wir sehen grundsätzlich, Optimismus und Pessimismus gegenüber der Zukunft sagt weniger darüber aus, wie gut oder schlecht sie wird, sondern mehr darüber, wie sehr man denkt, dass man diese Zukunft beeinflussen kann. Und ich glaube, für viele Russen bedeutet der Krieg, Russland kann mehr seine Zukunft beeinflussen als vorher.
Aber das ist ja eine sehr freundliche Umschreibung für einen Angriff, nämlich einen Angriff als Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Für die Opfer, für das angegriffene Land, ist das ja schrecklich.
Eine Katastrophe. Kann man
sowas sagen, ohne das ethisch zu bewerten?
So, jetzt wird's heikel, weil natürlich kommen wir jetzt zum Thema Gewalt und wir leben in einer Gesellschaft, in der Gewalt als normativ schlecht begriffen wird. Also wir, und ich teile das übrigens natürlich auch, bin ja auch Teil unserer Gesellschaft. Also wir haben Kriminalisierung von Gewalt aller Art, Eltern dürfen Kinder nicht mehr schlagen, Lehrer dürfen Kinder nicht schlagen, Vergewaltigung ist auch ein Straftatbestand in der Ehe und so weiter und so weiter. Also ich würde sagen, so seit den 90er Jahren leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, in der Gewalt, sag ich mal, im physischen Bereich komplett verboten ist bei uns, was interessant ist. Es geht dafür aber total hoch, die Darstellung von Gewalt in Computerspielen und auch im Fernsehen und im Kino. Also aus der Gewaltforschung, und das natürlich, wenn wir andere Gesellschaften anschauen, es geht jetzt nicht nur mal um Russland, sondern zum Beispiel auch die USA oder andere Länder auch auf der Welt, im arabischen Raum und so, da haben wir Gewalt, gerade physische Gewalt, ist sehr viel präsenter und normaler. Das heißt aber nicht, dass es gut ist, aber es ist normaler. Und ich glaube, natürlich, weil ich selber Europäerin bin, natürlich, und viele, viele Europäer teilen das, finden, haben wir eine viel stärkere emotionale Reaktion auf Krieg und Tod. Aber tatsächlich in anderen Gesellschaften, zum Beispiel, wenn Sie auch sich Umfragen anschauen auf die Frage, würden Sie Ihr Land mit Waffengewalt verteidigen, dann ist Deutschland auf Platz 2 bei der Antwort nein. Aber Sie haben Länder wie Pakistan, da sagen 95% der Bevölkerung absolut. Sie fragen mich, kann man das ethisch nicht bewerten? Ich glaube, man wird instinktiv eine ethische Reaktion haben und ich habe sie auch. Aber wenn ich als Wissenschaftlerin einen Schritt zurück mache, dann muss ich ganz nüchtern sagen, es ist halt einfach ein Unterschied. Unterschiedliche Gesellschaften bewerten Gewalt anders.
Ja, ist natürlich auch ethisch ein Unterschied, ob ich mich verteidige oder ob ich angreife.
Ja, natürlich das Recht auf Selbstverteidigung, aber die Frage, ne, diese Umfrage, würden Sie Ihr Land verteidigen? Selbst da sagen nur 19% der Deutschen ja. Also sie würden sich nicht mal verteidigen wollen mit Gewalt. Also, aber natürlich haben Sie recht, wir als Europäer haben natürlich seit der Aufklärung den Wunsch, Gewalt komplett abzuschaffen. Aber Fakt ist, wir sind, das ist kein internationaler Konsens. Ne? Also es gibt schon viele Gesellschaften, die das zumindest als normal begreifen, aber Achtung, nicht als gut, aber normal, als Teil des Menschseins.
Hörerinnen und Hörer haben dieses Thema, es könnte so schön sein, wenn, eine Reise in die Zukunft, auch deshalb vorgeschlagen, das haben viele uns geschrieben, weil sie genug haben von schlechten Nachrichten oder eher von der Ohnmacht angesichts schlechter Nachrichten, also von dieser Erfahrung mangelnder Selbstwirksamkeit. Nun kann man ja bei Krieg, dagegen kann man demonstrieren, man kann Appelle schreiben, man kann offene Briefe unterschreiben, aber so richtig Einfluss nehmen können wir von hier aus auf den Krieg gegen die Ukraine ja nicht. Was hilft da zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit?
Das ist eine schwierige Frage, weil, genau wie Sie sagen, es gibt keine einfache Antwort. Also ein individueller Deutscher oder eine Deutsche wird jetzt nicht den Krieg in der Ukraine beenden können, selbst wenn man demonstriert und Briefe schreibt und so weiter. Am Ende ist es ja auch noch nicht mal in Berlin, dass diese Entscheidung getroffen wird, sondern in Moskau und in Kiew. Aber ich glaube, was wichtig ist, also es gibt ja von Viktor Frankl, dem Holocaust-Überlebenden, dieses Buch, seine Zeit in Konzentrationslager, und er spricht dann vom tragischen Optimismus, also auch in den schlimmsten Situationen noch Momente des Glücks empfinden oder Sachen, für die es sich zu leben lohnt. Und das ist eigentlich so meine Antwort auf diese Frage. Man sollte auf keinen Fall herzlos sein oder unempathisch, aber sich auf das konzentrieren, was man tun kann, und vor allem sich darauf konzentrieren, was ist mein Leben, wo lebe ich, was sind meine Prioritäten, meine Familie, meine Werte und so weiter und so weiter, und sich nicht erdrücken lassen oder überschwemmen lassen von dem großen Ganzen. Also was ich meinen Freunden oft sage, die auch sehr leiden unter der Situation, ist: Schau, am Ende des Tages ist es mein Job, und nicht nur mein Job, aber es ist der Job der Entscheidungsträger, und es ist auch okay, dass ihr mal eine Pause davon macht gedanklich und nicht denkt, ich darf jetzt nicht mehr glücklich sein, weil in der Ukraine sterben Menschen. Also diese Balance finden zwischen der eigenen Priorität und dann dem großen Ganzen, tja, das ist, glaube ich, ein menschliches Kunststück und gehört wahrscheinlich zum Erwachsenwerden dazu, das zu lernen.
Es herrscht derzeit ja kein Mangel an Dystopien, an Untergangsszenarien. Utopien sind nicht so eingeübt. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Warum eigentlich nicht?
Ich glaube, dass wir erstens bis vor ein paar Jahren eigentlich mit unserer alten Utopie noch ganz glücklich waren. Wir lebten ja quasi in der Utopie. Also wir hatten Wirtschaftswachstum, wir hatten immer mehr Freiheiten. Also selbst wenn es jetzt, ich denke mal, im Instinkt wird jeder Zuhörer sagen, das stimmt doch gar nicht und so, aber die Zahlen sprechen eine andere Rolle. Also seit Sie und ich auf die Welt gekommen sind, haben sich die Sachen, die Rechte und die Wirtschaftslage in Deutschland insgesamt schon verbessert. Und das war halt das Modell, ja, im Wesentlichen der Nachkriegszeit, ja, also Wirtschaftswachstum und Freiheit. Und deswegen diese Utopie, die ist jetzt ein bisschen, ja, aus der Mode gekommen, weil es geht nicht mehr darum, nur mehr zu haben. Menschen, die schon viel haben wollen, auch sein, um Erich Fromm zu zitieren, den Philosophen. Und deswegen der Klimawandel kommt damit rein, ja, die Essenz des Menschseins wird jetzt wieder in Frage gestellt. Warum sind wir eigentlich hier? Wie leben wir im Einklang mit der Natur? Wir wollen nicht nur arbeiten, wir wollen auch irgendwie menschliche Werte erzielen oder menschliche Weisheit erzielen oder über sich hinauswachsen. Also ich glaube, so, was ich miterlebe, ist eigentlich, dass wir eine sehr wichtige Etappe durchlaufen, nämlich die nächste Etappe in der menschlichen Entwicklung. Ja? Also wenn man sich so den Fortschrittsgedanken anschaut von Hegel, wohin will der Weltgeist uns denn als nächstes bringen? Aber diese neue Utopie ist noch nicht formuliert. Wir sehen so Ansätze, ne, so im Einklang leben mit der Natur, sich nicht zu Tode arbeiten, Zeit mit seiner Familie verbringen, mit seinen Freunden und so weiter, ohne immer mehr zu wollen, sondern vielleicht mehr Zeit zu haben. Aber die Lücke ist noch nicht ganz gefüllt. Ich denke aber, dass der Schmerz, den viele empfinden, ist ein Symptom dafür, dass wir diese gerade füllen. Und ich würde hoffen, dass in 5 bis 10 Jahren haben wir wieder etwas, worauf wir wirklich hinarbeiten können. Im September ist ja auch die Utopie-Konferenz in Lüneburg, da bin ich auch eingeladen. Maya Göpel wird auch da sein. Also ich glaube, es passiert mehr, als die Menschen wissen und wahrnehmen. Aber naja, wir sind schon noch in diesem Utopie-Vakuum und das ist sehr unangenehm.
Es stehen auch noch eine Reihe von Wahlen an. An dem Tag, an dem Sonntag, an dem unser Gespräch gesendet wird, sind Europawahlen. Und es gibt viele Parteien, politische Bewegungen, die diese Untergangsstimmung, den Eindruck, es herrsche Chaos, es sei der permanente Ausnahmezustand, die das politisch bewirtschaften, die daraus Kapital schlagen. Wie hängen Demokratie und Vertrauen in die Zukunft zusammen?
Ganz interessant. Es gibt diesen Mythos, dass Demokratien, weil sie alle paar Jahre wählen gehen, unfähig sind, lange in die Zukunft zu denken. Aber wir sehen tatsächlich, das hängt nicht so sehr vom Modell ab. Also autoritäre Systeme denken auch nicht sehr lange in die Zukunft, weil sie ganz oft gar nicht wissen, ob sie so lange überhaupt an der Macht sind. Aber es ist eine Entscheidung quasi und es ist eine strukturelle Frage. Also hat eine Demokratie die Institutionen und die Kultur, um langfristig zu denken? Da sehen wir eben zum Beispiel, Finnland ist immer unser Klassenbester, denn die haben Zukunftsforschung quasi auf allen Ebenen. Wir Deutschland sind eher so im unteren Drittel, würde ich sagen, europäisch gesehen. Aber diese Parteien, die Sie ansprechen, die gibt es ja nicht nur in Deutschland. Eigentlich sind populistische Parteien, was sie gemein haben, egal ob sie von links oder rechts sind, dass sie eine Rückkehr in die Vergangenheit versprechen. Also Populisten sind grundsätzlich Anti-Zukunft, kann man jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen. Und mit ein Grund dafür, dass sie aktuell so stark sind, ist halt, dass viele Menschen tatsächlich sehr große Angst vor der Zukunft haben und dass im Gegenzug diese Stelle, wo man jetzt was Positives versprechen könnte, ist unbesetzt. Also wir haben im Wesentlichen, das Zukunftsnarrativ wird getrieben vor allem von den grünen Parteien überall in Europa und selbst da ist es ein negatives Narrativ, ja, weil es ist ja, also erstens, Achtung, alles wird ganz schlimm, außer zweitens, ihr hört auf, also Verlustnarrativ, das und das zu machen. Das könnte man natürlich auch anders formulieren, aber so wird es aktuell erzählt. Das heißt, jemand, der besonders große Angst vor der Zukunft hat, wird sich naturgemäß einer populistischen Partei anvertrauen.
Wer könnte das Narrativ anders erzählen?
Interessant, die beiden Volksparteien in Deutschland, CDU und SPD, also es gibt da eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, da sieht man ganz eindeutig, also es geht europaweit, ja, und da sieht man eben, dass die Menschen, die Zukunftsangst haben, populistische Parteien wählen. Die Leute, die keine Zukunftsangst haben, wählen gerne Grünen oder FDP, und die, die so in der Mitte sind, wählen die großen Volksparteien. Und ich würde sagen, ich habe mir mal die Wahlplakate angeschaut der CDU in den 50er Jahren, wo sie ja sehr erfolgreich war, und habe mit Erstaunen entdeckt, dass die CDU da sehr zukunftsgewandte Slogans hatte, überhaupt nicht so, ja, ich würde mal sagen, so im Heute verhaftet, wie sie es jetzt ist. Also die Populisten sagen, morgen sollte so sein wie gestern, das ist aber nicht genug. Also ich würde sagen, die beiden Volksparteien sind hier in der Pflicht.
Populisten sind Anti-Zukunft, sagt Florence Gaub. Alle Beiträge zu unserer Zukunftsdenkfabrik können Sie in unserer DLF-Audiothek noch einmal nachhören. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken. Hier folgt jetzt Kultur heute, etwas kürzer als gewohnt, und ab 17.50 Uhr unsere aktuelle Berichterstattung zur Europawahl.